Unsere beiden Mädchen waren noch klein. Da wollten wir Freunde besuchen und waren so etwa schon 2 Stunden gefahren. Da sagt meine Frau zu mir, sag mal Markus, hast du an Schnuller und Schnuffeltuch gedacht? Das waren so ungefähr die Gegenstände, die damals, die wir aus einem brennenden Haus gerettet hätten, weil sie uns sozusagen den sicheren Abend versprachen. Und ich sagte darauf, ja, ich glaube schon, wo sich schon ein leichter Zweifel hineinmischte. Wir haben dann angehalten, das Auto durchsucht und aus Glaube wurde Zweifel und daraus wurde die Gewissheit, dass wir sie einfach vergessen hatten. Hier ist Glaube ein Nichtwissen. Die nächste Szene. Wir sitzen beim Abendbrot bei Freunden. Das ist noch vor unserer Ausreise nach Westafrika. Und dann sagt unser Freund, also ich an eurer Stelle, ich würde vorher, oder er sagt das zu mir, Markus, an deiner Stelle würde ich vorher das Land bereisen, mir das genau anschauen, die Lebensverhältnisse anschauen und gucken, ob man überhaupt als Familie zurechtkommt. Warum macht ihr denn sowas nicht? Und dann haben wir versucht zu erklären, dass wir auf Gott vertrauen, dass er für uns sorgen wird, auch in der neuen Lebenssituation, im neuen Umfeld. Und dann sagte unser Freund, naja, von mir aus könnt ihr das Gottvertrauen nennen, ich nenne das Naivität. Hier ist Glaube Vertrauen. Und dann letztes Jahr hatten wir zusammen mit einigen Piloten, auch hier aus eurer Mitte, zusammen Einsätze in Friedberg und Bad Nauheim und in der Innenstadt. Frage ich jemand, sagen Sie, mich würde interessieren, wie Sie zu Jesus Christus stehen. Danke, ich bin katholisch, sagte er. Hier ist Glaube die Übereinstimmung mit bestimmten Lehrsätzen. Verbirgt sich dahinter. Wenn wir uns anschauen, wie hat Jesus Glaube verstanden, dann sehen wir zunächst mal, dass dieser Begriff Glaube ganz, ganz oft in der Bibel vorkommt, einige 100 Mal, und dass er ganz unterschiedlich gefüllt wird und dass wir eigentlich, um Glauben verstehen zu können, so einmal quer durch die Evangelien hindurchschauen müssen. Bis in die Briefe hinein des Neuen Testamentes, um zu verstehen, was steckt dahinter. Denn ich glaube, dass Glaube oder auch Vertrauen, das sind austauschbare Begriffe, dass das ein etwas Vielschichtiges ist. Und das werden Sie in Ihrem Leben auch mitbekommen haben. Zunächst einmal, als die Jünger zu Jesus kommen, erfahren wir am Anfang des Johannesevangeliums, dass sie mit Begeisterung sich anschauen, was ist Jesus für ein Mensch, und sagen, ach, mit dem können wir auch längere Zeit verbringen. Und dann gehen sie mit Jesus und er ruft sie auch dazu auf, ihm zu folgen und einfach zu beobachten, was er tut und dabei zu sein. Und dann sind sie bei einer Hochzeit und sie sehen, wie Jesus ein ganz besonderes Wunder tut. Er vollbringt das Wunder, dass Wasser zu Wein wird. Und in diesem Moment sagen die Jünger, du bist viel mehr als ein Mensch. Und dann steht dort, Johannes schreibt das auf, sie kamen zum Glauben an Jesus. Das heißt, sie waren begeistert und jetzt fassen sie Vertrauen. Und in ihren Glauben kommt die Überzeugung hinein, hier steht mehr als ein Mensch vor uns. Und dann, als sie mit Jesus weiter unterwegs sind und von Jesus sozusagen in einzelne Lektionen des Glaubens hineingeführt werden, da spricht Jesus häufig mit ihnen über den Glauben. Und zwar über den Glauben im Sinne der Erwartung, dass Gott große Dinge tun kann. Und darum sagt Jesus dann manchmal zu seinen Jüngern, ihr müsstet mehr Vertrauen haben. Vertrauen, dass ich euch wirklich in dieser Situation helfen kann. Vertrauen, dass ihr in meiner Kraft so leben könnt, wie ich euch das gesagt habe. Und dann, als Jesus kurz davor ist, sich von seinen Jüngern zu verabschieden. 3 Jahre sind sie schon unterwegs. Da beschreibt Jesus ihnen nochmal ganz eindringlich, wie er Glaube und Vertrauen versteht. Und beschreibt das im Johannesevangelium, Johannes 15, und sagt, so wie mich der Vater liebt, so habe ich euch meine Liebe erwiesen, bleibt in dieser Liebe. Das heißt, Jesus sagt, Glaube, das ist eine ganz enge Beziehung zwischen mir, Jesus, und euch, den Nachfolgern, den Jüngern. Wenn ihr mit mir vereint seid, sagt Jesus dann in diesem Zusammenhang, und meine Worte in euch lebendig sind, dann könnt ihr den Vater bitten, was ihr wollt, und ihr werdet es bekommen. Und ich möchte Ihnen das mit einer Grafik heute Morgen zeigen, was Glauben ausmacht, Glaube an Jesus. Und habe das dreifache Vertrauen genannt. Oder man könnte auch sagen, der dreifache Glaube. Sie sehen, dass dieses fast kreisrunde Gebilde hier, dass das in drei Sparten unterteilt ist. Und zunächst mal schauen wir uns die Mitte an. Die Mitte. Glaube in der Bibel ist ganz konzentriert auf eine Person, auf Jesus Christus. Und ich meine, Sie tun gut daran, diesen Ausdruck, ich glaube an, für Jesus allein zu reservieren und für niemand sonst. Also, ich glaube nicht an mich. Ich glaube auch nicht an meinen Glauben oder ich glaube nicht an Wunder oder etwas Ähnliches, sondern ich glaube an eine Person. Ich glaube an Jesus Christus. Glaube dreht sich um diese Person, die steht im Mittelpunkt. Und Sie sehen hier, dass hier zwei Farben auftauchen. Zwei Farben, die den Glauben beschreiben, der sich sozusagen um Jesus dreht. Sie sehen eine große Fläche. Ich werde nachher dann noch einmal genauer darauf eingehen, aber schon mal einmal so viel, diese etwas hellere von den beiden Flächen, ist der Glaube der Nachfolger. Und wir schauen dann, wenn Sie sich in dem, was ich dann beschreibe als Glauben der Nachfolger, wenn Sie sich darin nicht wiederfinden, dann müssen Sie besonders nachher gut zuhören, wenn es um diesen ganz äußeren Ring geht, den sogenannten rettenden Glauben. Zunächst einmal schauen wir uns an, das erste Segment, was zum Glauben gehört. Glaube ist ein Bund, eine Beziehung. Ich habe das Ihnen gerade schon an diesem Wort aus Johannes 15 gesagt, dass Jesus sagt, so wie der Vater mich liebt, so habe ich euch geliebt und ihr sollt in dieser Beziehung bleiben, also eine ganz enge Beziehung, auf Tuchfühlung mit mir sein. Und wenn wir uns das bei Jesus anschauen, wie seine Jünger das gelebt haben, dann war das tatsächlich so, sie sind zu Jesus gekommen, sie haben ihn kennengelernt und sie sind ihm so nah wie möglich daran gekommen. Und deshalb ist als griechische Präposition in den Formulierungen, ich glaube oder jemand kommt zum Glauben an Jesus, dann ist das sogar so formuliert bewusst, dass da steht, ich glaube sozusagen in Jesus hinein, um auszudrücken, wie nah die Beziehung gewünscht ist zwischen Jesus und dem Nachfolger. Und Sie können das jetzt in unserem Umgangssprachlichen wiederfinden, wenn Sie zu einer Person sagen, Sie schauen einer Person in die Augen und sagen, ich glaube dir. Das ist da drücken Sie ein ganz großes Vertrauen aus, wenn Sie einer Person sagen, ich glaube dir. Und diese Form von Vertrauen ist hier gemeint. Und Jesus drückt das so aus und sagt, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Das Besondere an dieser Aufforderung, an dem Bleiben, ist, dass diese Form des Glaubens ein Geschenk Gottes ist. Dass das nicht gemeint ist als eine Anstrengung, in dem Sinne, dass ich jetzt etwas zu leisten habe, sondern ganz bewusst, du sollst in etwas bleiben, was Gott dir geschenkt hat. Du sollst nicht aus dieser Beziehung, die Gott dir geschenkt hat, nicht herausgehen, wenn du Kind Gottes bist. Denn Jesus sagt dir, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und weiter sagt er, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Wir sehen, die Beziehung geht immer von Jesus aus und nicht von uns. In Markus 3, Vers 14, als Jesus seine 12 Jünger beruft, da heißt das, er wählte sie aus und dann das Erste, was darüber gesagt ist, damit sie ständig bei ihm sein sollten. Das heißt, Jesus hat diese Beziehung ermöglicht und geschaffen. Oder wir sehen das, als die Jünger von einem größeren Projekt wiederkommen, so ein Projekteinsatz, und sie kommen zu Jesus zurück und erzählen davon, da sagt Jesus zu ihnen in Markus 6, Vers 30, kommt jetzt mit, ihr allein. Wir suchen einen ruhigen Platz, damit ihr euch ausruhen könnt. Das bedeutet, dass Jesus voller Fürsorge diese Beziehung gestaltet und auch zu uns gestalten will, zu dir gestalten will. Und dass deine Aufgabe ist, darin zu bleiben, in dieser Nähe Jesu zu bleiben. Und genauso erleben wir auch bei den Jüngern, dass sich Jesus schützend vor seinen Jünger stellt. Wenn es irgendwo Zoff gab, wenn die Jünger angegriffen wurden, dann erleben wir das zum Beispiel in einer Auseinandersetzung mit Leuten, die von den Jüngern sagen, also mit euch ist ja gar nichts los, bei euch passiert ja gar nichts, wir müssen wieder warten, bis Jesus wiederkommt oder was soll das hier? Da kommt Jesus und sagt zu den Leuten, was streitet ihr mit meinen Jüngern? Und wir merken, wie er sich schützend davor stellt. Das heißt, diese Beziehung, die Jesus Christus dem Nachfolger anbietet, ist durch ihn geschenkt. Und Jesus sagt, und darin sollt ihr bleiben, in dieser Beziehung. Das heißt, die Aufforderung in diesem Teil des Glaubens ist, bleibe darin. Und ich glaube, dass Sie das, vielleicht haben Sie jetzt die letzten paar Tage, da war schon so ein schöner Sonnenschein, und vielleicht genießen Sie das genauso wie ich, dann einen Moment lang sich in die Sonne zu setzen und sich von der Sonne wärmen zu lassen. Und so ähnlich ist dieses Bleiben auch zu verstehen, dass ich täglich sozusagen die Sonne tanke. Man kann das besonders schön machen, indem man tatsächlich sich in die Sonne setzt, soweit sie da ist, dass sie sich in die Sonne setzen und dass sie dann sagen, Jesus, ich danke dir, dass du als Sonne in mein Leben hineinscheinst. Ich danke dir für deine Liebe zu mir und darüber freue ich mich. Das ist ein Anteil von diesem, bleibt in meiner Liebe, bleibt in dieser Beziehung. Das Zweite, was wir beim Glauben, beim dreifachen Glauben oder dreifachen Vertrauen erleben, das ist das Überzeugtsein von etwas, ist auch ein Anteil von Glauben. Das heißt, das, was Jesus uns vermittelt in seinem Wort für wahr halten, aber es ist mehr als das, es ist ein Gottes Wahrheit wird meine Wahrheit, also ein Übereinstimmen mit dem Wort Gottes. Und ich glaube, dass hier die größte Distanz zu überwinden ist zwischen dem, was wir landläufig unter Glauben und für wahr halten, verstehen und dem, was die Bibel darunter versteht. Landläufig verstehen wir darunter, dass man halt sich nicht ganz sicher ist. Ja? Glauben heißt nicht wissen. So sagen wir. Ist vielleicht ein bisschen mehr als meinen. In der Bibel ist das anders zu verstehen. In der Bibel ist das ein tiefes Wissen. So ist Glaube als Überzeugtsein gemeint. Ein Geschenk Gottes. Zum Beispiel, dass Menschen, die Nachfolger Jesu Christi sind, wissen, dass sie Kind Gottes sind. Das wird in der Bibel sogar ausdrücklich als Kennzeichen genannt dafür, dass ein Nachfolger, der wirklich mit Jesus verbunden ist, in seinem Inneren weiß, durch Gott gewirkt weiß, ich bin Kind Gottes, angenommenes Kind Gottes. Und genauso gilt das beispielsweise für die Auferstehung. Tatsache der Auferstehung ist einem Menschen, der nicht glaubt, fast nicht vorstellbar, nicht erreichbar, ist für ihn diffus oder eine Unmöglichkeit vielleicht sogar. Es erschließt sich durch den Glauben. Das heißt, der Glaube ist in diesem Segment wie eine Art Empfangsgerät, wie ein Radiogerät, das Wellen empfängt, die Sie nicht sehen können. Das heißt, die Wirklichkeit Gottes können Sie nicht sehen, aber Ihr Glaube macht es Ihnen möglich, modelt diese Wellen um, dass Sie erfasst werden können von Ihnen und eine Sicherheit in Ihrem Herzen geben. Wir finden das in der Definition des Glaubens in Hebräer 11, Vers 1. Glaube aber ist ein Feststehen in dem, was man erhofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Aufgrund des Glaubens erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde und so aus dem Unsichtbaren das Sichtbare entstanden ist. Das wäre also auf der Erkenntnisebene und dann auf der persönlichen Ebene. Aufgrund des Glaubens brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch diesen Glauben erhielt er das Zeugnis, also die Gewissheit, dass er gerecht war vor Gott. Das heißt, hier werden griechische Begriffe benutzt, die mehr aussagen als ein diffuses Meinen oder für möglich halten, sondern hier wird ein festes Vertrauen, Hypostasis, das griechische Wort steht dafür, dass sich etwas aufrecht hält, also ein festes Stehen, dass sozusagen der Glaube uns diese geistliche Wirklichkeit Gottes erschließt und uns darin eine Gewissheit gibt. In diesem Sinne der Glaube als ein Empfangsgerät oder als ein Sinnesorgan, was uns möglich macht, dass wir Gottes Wirklichkeit verstehen. Und darum sagt ein Mensch, der Nachfolger ist und glaubt, kann sagen, ich fühle mich nicht in Ordnung vor Gott, sondern ich bin in Ordnung vor Gott, weil es mir durch Gottes Wort zugesagt ist. Das ist dieses Überzeugtsein, dass ich vor Gott in Ordnung bin, weil es mir Gottes Wort zusagt. Das erlebt nur der Glaubende. John Wesley wurde einmal von Spangenberg, das ist also ein Pietist, ein Nachfolger Zinzendorfs, gefragt, bevor John Wesley zu einem persönlichen Glauben kam, war das, wurde er gefragt, kennst du Christus? Und dann hat John Wesley geantwortet, ich weiß, dass er der Erlöser der Welt ist. Und Spangenberg darauf, das ist wahr, aber weißt du, ob er dich erlöst hat? Das heißt, dieses Überzeugtsein hier meint ein persönliches Überzeugtsein, ein persönliches Wissen. Und darum heißt die Aufforderung hier, ergreife. Ergreife das, was Gottes Wort dir zusagt und nimm es für dich in Anspruch. Und so konnten die Jünger in Gewissheit sagen, als Jesus sie fragt, was meint ihr denn, wer ich bin? Nachdem er so ein bisschen die Gerüchteküche abgefragt hatte. Und dann sagen die Jünger, stellvertretend Petrus, du bist der Christus, der Sohn Gottes. Diese Gewissheit ist hier gemeint. Überzeugt sein. Und wir sehen im Neuen Testament, dass auch diese Form des Glaubens ein Geschenk ist. In Galater 3, Vers 23 heißt es davon, dass der Glaube kommt, dass er sozusagen aus Gottes Wirklichkeit zu uns kommt. Und ein Mann drückt das ganz prägnant aus in Markus 9, der zu Jesus sagt, ich habe nicht genügend Glauben, bitte hilf meinem Unglauben. Und Jesus erhört diese Bitte, hilf meinem Unglauben. Und das Letzte von diesem Dreiklang, Glaube ist Tat. Der Jakobusbrief bringt das ganz prägnant auf den Punkt. Jakobusbrief im Neuen Testament in Kapitel 2 bringt ganz prägnant auf den Punkt, dass Glaube, der nicht sich äußert, der also nicht zur Tat wird, ein leerer Glaube ist. Sozusagen letztlich bedeutet, als sei der Glaube ausgehöhlt. Nur ein Lehrgebäude oder vielleicht eine flache Überzeugung, aber letztlich kein Leben darin. Und darum sagt Jakobus in diesem Zusammenhang, wenn der Glaube nicht irgendwo sichtbar wird in dem, was ein Mensch tut, dann ist er tot. Dann ist da kein Leben drin. Und so kann Paulus davon sprechen, dass Christus gekommen ist, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Oder Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird in Gottes neue Welt kommen. Also hier geht es darum, dass es Menschen geben kann, die sozusagen nur dem Äußeren, dem Lippenbekenntnis nach sich zu Jesus bekennen, sondern nur die, die auch tun, was mein Vater im Himmel will. Das heißt, hier wird davon geredet, dass Glaube diese Dimension der Tat unbedingt haben muss, sonst ist etwas faul. Wenn Sie jetzt diesen Glauben der Nachfolger ansehen und vergleichen, wie haben das die Jünger gelebt, dann sehen wir bei den Jüngern, und damit schließt sich so ein bisschen der Kreis dieser Predigtreihe. Wir haben bei den Jüngern gesehen, dass sie bereit waren, Dinge loszulassen. Das ist eine Tat, dass sie Dinge verlassen und loslassen, die sie hindern, Jesus zu folgen, die für sie scheinbare Sicherheiten sind. Sie ließen das los. Dann sehen wir an den Jüngern, dass sie von Jesus so oft gesagt bekommen hatten, vergebt einander, dass sie bereit waren, das auch umzusetzen in ihrem Miteinander. Und dass sie das auch Menschen gegenüber taten, die ihnen überhaupt nicht gut gesonnen waren. In der Apostelgeschichte lesen wir davon, wie sie in Bedrohung stehen und wie sie darauf nicht mit Hass und Bitterkeit reagieren, sondern wie sie in Klarheit Jesus bezeugen, ohne dass sie gegen ihre Gegner schießen. Und dann hat Jesus ihnen eindringlich gesagt, liebt einander. Und das bedeutete bei den Jüngern nicht, dass sie keinen Streit hatten, sondern dass sie in Fairness miteinander umgingen und bereit waren, zusammenzustehen und zusammenzuhalten. Auch wieder in der Apostelgeschichte nachzulesen. Und ihr Glaube sah auch so aus, ihre Tat sah so aus, dass sie den Sohn Gottes bekannten. Und so glaube ich, dass hier Tue auch wieder etwas ist, was eigentlich Gott vorbereitet hat für uns. Und wo Gott uns sozusagen einen Weg bahnt und von uns einen schlichten Gehorsam möchte. Und sagt, was du erkannt hast im Wort Gottes zu tun, das tu doch einfach. Erich Kästner hat mal gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und in diesem Sinne ist es nur folgerichtig, das, was ich von Gott her, von Jesus her erkenne, auch zu tun. Ich erinnere mich, dass ich vor einiger Zeit mit Antje darüber sprach, also mit meiner Frau darüber sprach, wie wir mit unseren finanziellen Mitteln auskommen können, ohne uns zu verschulden. Und ich bin dann so ein Typ, ich bin dann super korrekt und neige dann zum Geiz. Und dann bei jeder Ausgabe zu sagen, ah, das muss doch nicht sein und so weiter. Und dann in diesem Zusammenhang lasen wir, wie Jesus uns sagt, sorgt nicht um das, was euer tägliches Leben ausmacht. Und da habe ich mich irgendwie ertappt gefühlt und dann sprachen wir darüber und haben gesagt, na gut, vereinbaren wir so eine Art Sorglosvertrag. Das haben wir gemacht und ich fuhr dann ins Büro und mache einen Computer an und habe als erste E-Mail eine E-Mail meines Cousins, der schreibt mir so alle 6 Jahre eine E-Mail. Also damit will ich sagen, von dem kriege ich nicht jeden Tag eine. Und da stand drin, er hätte eine Prämie bekommen für eine berufliche Leistung und hätte sich überlegt, die wollte er mit uns teilen. Und ob uns das recht sei. Und ich war ehrlich gesagt ziemlich platt. Ich habe da gesessen, habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Und da habe ich das sozusagen erlebt, dass Gott etwas vorbereitet für uns, wenn wir bereit sind, in einem schlichten Gehorsam ihm zu folgen. Also hier die Aufforderung tue. Und jetzt, wenn Sie sich in diesem inneren Kreis nicht wiedergefunden haben, wenn Sie sagen, irgendwie, wovon du da geredet hast, innere Gewissheit im Herzen, nicht erlebt. Eine Liebe zu Jesus oder dass ich gespürt habe, Jesus liebt mich, nie erlebt. Dann bedeutet das, dass Sie oder du in diesem Kreis des Nachfolgeglaubens noch nicht seid. Es bedeutet, dass ihr vielleicht noch ganz außen steht, vielleicht sagt, ich habe diesen Glauben an Jesus Christus ja eigentlich noch nie ergriffen. Und dann schauen wir uns an, dieser Glaube, den Jesus uns anbietet. In diesem roten Kreis sehen wir, ja, den rettenden Glauben. Wir können auch gleich den anderen Glauben, der Glaube des Nachfolgers, hier sehen. Also, der rettende Glaube an Jesus Christus enthält die gleichen Elemente, nur auf einem viel schlichteren Niveau. Wir erkennen das in Römer 10. Dort wird uns gesagt, was ein rettender Glaube ist, also was uns Versöhnung mit Gott bedeutet. Denn wichtig zu verstehen, die Bibel redet ganz, ganz deutlich davon, dass Rettung, also das heißt mit Gott in Ordnung kommen, dass das nie verdient werden kann, dass das nicht eine Aktion von uns ist, sondern ein Geschenk Gottes, wo wir einschlagen können. Und hier sehen wir jetzt, dass sich beim rettenden Glauben die gleichen Elemente durchziehen, dass nur der Glaube tiefer wird, der Glaube des Nachfolgers ist. Aber wir sehen schon beim rettenden Glauben die gleichen Elemente. Römer 10, wer in seinem Herzen glaubt, das ist dieser Bund, der geschlossen wird, in dem wir bleiben sollen. Wer in seinem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, das ist die Tat. Wer mit dem Mund bekennt, das Bekenntnis zu Jesus Christus gehört unabdingbar zum Glauben dazu, zum rettenden Glauben. Und wovon oder woran glaubt er? Dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Das ist das Überzeugtsein. Der wird gerettet. Also das heißt, wir finden beim rettenden Glauben auch schon diese drei Elemente. Nicht als sozusagen als etwas, was wir abzuarbeiten haben, aber das Bekennen bedeutet letztlich, dass ich das ernst meine. Dieses Einschlagen in die Hand Gottes. Und dass ich dann sagen kann, ja, ich gehöre zu Jesus Christus. Und so sagt Jesus, wer mich vor dem Vater bekennt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen. So ist das zu verstehen, rettender Glaube, wenn du in deinem Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, so wirst du gerettet. Und wenn sie sozusagen davor stehen, noch vor diesem rettenden Glauben, dann ist das sozusagen ihr Zugang zu Jesus Christus und dann können sie sich darauf freuen, dass ihr Glaube tiefer werden kann. Tiefer und in gewisser Weise auch näher an Jesus heran. Zum Schluss dieser Predigtreihe möchte ich gerne Ihnen etwas vorlesen von Kierkegaard. Søren Kierkegaard, Philosoph und Kirchenvater. Ja, das ist relativ klein, aber ich lese es Ihnen ja vor. Dieser Weg wird kein leichter sein. Die Bewunderer rühmen die großen Taten Jesu in der Welt von gestern. Die Nachfolger wissen, dass Jesus in der Welt von heute anwesend sein will. Die Bewunderer gehen einer letzten Entscheidung für Jesus geschickt aus dem Weg. Die Nachfolger verbinden ihr Schicksal vorbehaltlos mit dem Schicksal Jesu. Die Bewunderer sind heute begeistert von Jesus und morgen von einem anderen. Die Nachfolger können ihren Herrschaftswechsel nicht mehr rückgängig machen. Die Bewunderer fragen, was habe ich von Jesus? Die Nachfolger fragen, was hat Jesus von mir? Die Bewunderer sonnen sich oft und gern im Glanze Jesu. Die Nachfolger wenden sich gerne willig dem Elend der Welt zu. Nein, Jesus will keine Bewunderer. Auf sie kann er verzichten. Auf Nachfolger nicht. Amen.